Hallo und herzlich willkommen zurück bei
Enigma.
Heute gibt es den zweiten Teil, aber bevor wir damit starten, gibt es jetzt einen kleinen Rückblick auf die vergangene Folge.
Was bisher geschah. Dan Cooper entführte am 24. November 1971 eine Boeing 727 der Fluggesellschaft Northwest Orient Airline auf dem Flug von Portland nach Seattle. Nach einer Zwischenlandung in Seattle, der Freilassung aller Passagiere und der erfolgreichen Erpressung von 200 US-Dollar in 20-Dollar-Scheinen sowie 4 Fallschirmen sprang er gegen 20.13 Uhr über bergigem Gelände des Bundesstaates Washington ab. Er hinterließ vermutlich eine Krawatte und bei der Polizei erhebliche Fragen. Bis heute ist der Fall ungeklärt und es gibt zahlreiche Theorien darüber, was mit D.B. Cooper nach dem Absprung geschah. Einige davon wollen wir euch heute in Teil 2 vorstellen.
Genau, und tatsächlich ist der D.B. Cooper-Fall die einzig ungelöste Flugzeugentführung der USA. Aber es gibt natürlich verschiedene Tatverdächtige, die sich im Laufe der Jahre ergeben haben. Angeblich wurden alle ausgeschlossen, vielleicht aber auch nicht. Du kannst am Ende mal was dazu sagen, wie gut du es findest, die einzelnen Hypothesen oder nicht.
Okay.
Am Ende gibt es momentan 4 namentlich bekannte Tatverdächtige und eine Hypothese, wo man aber keinen Namen zuordnen konnte. Erster Tatverdächtiger ist Richard McCoy. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass Richard McCoy ein halbes Jahr nach dem D.B. Cooper Hijacking genau das gleiche gemacht hat.
Ein Trittbrettfahrer.
Richtig. Ich finde das tatsächlich auch so. Das Ding ist halt, dadurch, dass das Aussehen in der Beschreibung so generisch ist, du kannst tatsächlich das Phantombild auf alle 4 Tatverdächtigen drüberlegen und es passt irgendwie.
Ja, das ist auch nicht überraschend.
Aber da habe ich doch mal wieder also gedacht, man denkt ja immer so Augenzeugen und Phantombilder, das hätte eine Aussagekraft. Ne?
Nein. Es ist doch schon alleine, ich habe das Experiment mal in der Schule durchgeführt, dass ich habe Unterricht gemacht, Philosophie, und ich habe einer Kollegin gesagt, sie möge bitte einmal reinkommen, wegen Vorwand, irgendwas soll sie was fragen. So, und dann haben wir uns kurz unterhalten, tatsächlich auch, die Schüler haben natürlich auch geguckt, hey, was war die denn hier und so blablabla. Und dann ist sie gegangen, dann habe ich kurz einen Moment weitergemacht und dann habe ich gefragt, so, wie sah denn die Kollegin jetzt aus? Was hatte die an? Wie würdet ihr sie beschreiben? Und so weiter. Nicht einer von denen konnte die Kollegin vernünftig beschreiben. Nicht einer von denen. Weil die natürlich da überhaupt nicht drauf geachtet haben.
Ja.
Also deswegen. Und die Flugbegleiterin, die war in einem Stressmoment, die wird sich das nicht vernünftig gemerkt haben können. Die ganzen anderen Passagiere, die wussten gar nicht, dass da was ist.
Genau.
Warum sollten die auf den Mann achten?
Richtig.
Also deswegen Augenzeugenberichte sind, glaube ich, aber auch nicht vor Gericht haltbar unbedingt, ne?
Also schon, aber halt, die sind halt so oft falsch, das ist immer ein Problem.
Ja. Yeah.
Also sie werden immer noch genutzt, vor allen Dingen in den USA, weil sie oft Indizien liefern, ne, die man dann aber weiter beweisen muss.
Genau, das ist der Punkt, von wegen, passt die Aussage des Augenzeugen auf das, was wir an Beweisen vorliegen haben.
Ja.
Aber ein Augenzeugenbericht alleine kann nicht jemanden verurteilen.
Nee, und die waren, bevor es DNA-Analyse gab, ja sehr stark darauf angewiesen.
Ja.
Ne? So, deswegen ist es immer so circumstantial, ne?
Das ist diese ganze Geschichte von wegen mit der Psychologie der Menschen, dass man das untersuchen kann, wenn deine Emotionslage kann schon beeinflussen, ob du jemanden als freundlich empfindest oder nicht.
Ja.
Und dann sagst du von wegen, ja, welche Brille hatte die Person denn auf? Schwarz. Und dann hatte die Person gar keine Brille auf, weil die Fragen dann auch manchmal ein bisschen zu suggestiv sind.
Das ist auch mit Verhörtechniken, da muss man ja auch unglaublich aufpassen, dass man nicht da das rausholt, auch aus den Tatverdächtigen, was die eigene Hypothese besteht.
Ja, genau.
So, das ist tatsächlich auch ein bisschen das Problem mit dem einen Tatverdächtigen, den ich dir noch vorstelle.
Ja, aber das war doch bei der Serie, Netflix-Serie Making a Murderer, war das doch auch so.
Ja, ja, genau.
Wo die dieses Verhör von dem Jungen da, der Neffe oder was da, wo es extrem suggestiv war. Wo man sagt von wegen, warum wurde der basierend auf dieser Aussage, basierend auf diesem Geständnis, warum wurde der verurteilt?
Und was ich tatsächlich immer noch nicht verstehe, ist, das ist ja bis zum Supreme Court hochgegangen.
Ja,
ne?
Ja.
Da standen 5 Richter. Und beim ersten Mal haben 3 gesagt, nee, das ist kein richtiges, das zählen wir nicht, er ist freigesprochen, und 2 haben sich dagegen ausgesprochen.
Ja.
Dann sind die nochmal in Berufung gegangen, weil die so darauf beharrt haben, dass er da was mit zu tun hat. Und dann haben 3 Richter gesagt, nee, er war's. Das ist rechtens, wie das gemacht wurde.
Ja.
Und 2 dagegen. Und danach ist Schluss.
Das ist das Finale.
Das ist das Finale.
Ja, das finale Urteil dann. Und das ist ganz schön gruselig. Alleine schon die Tatsache, dass fünf Menschen so viel Macht haben.
Aber das auch nicht erkennen. Ich finde dieses Interview, das wird einem ja da gezeigt in dieser Dokumentation, das ist ja so eindeutig suggestiv.
Wirkt es auf jeden Fall. Natürlich kann man auch fragen, von wegen, wie wurde das zusammengeschnitten, um dem Zuschauer was zu vermitteln, weißt du? Ich finde auch, dass das sehr suggestiv wirkt, aber das war auch das Ziel dieser Doku, das so darzustellen.
Ja, das stimmt.
Das ist halt immer das Problem, wenn man darüber spricht. Aber es ist aber auch die Tatsache, wenn jetzt gesagt worden wäre, okay, das ist alles nicht in Ordnung so gewesen, bla bla bla, dass die Ermittler selber dann ja schon irgendwie ins Schussfeuer gekommen wären. Ne? Ja. Also die hätten ja dann ein Riesenproblem gekriegt, weil das, wenn es nicht rechtens ist, was die tun, dann kriegen die ja wahrscheinlich Dienstaufsichtsbehörde, keine Ahnung, irgendwas an Hals. Also
es tut mir trotzdem total leid, absolut, weil der so jung ist.
Ich sage nicht, dass ich das in Ordnung finde. Ich finde diesen ganzen Fall super spannend, aber es hat die Doku halt auch gut gemacht.
Ja, das stimmt. Aber es ist auch alles total strange, wie das so passiert ist, ne? Also.
Was ich total spannend fand, als das waren zwei Staffeln jetzt, ne?
Ja.
Als die zweite Staffel rauskam, dass das halt noch alles ganz aktuell war und es läuft ja auch ganz viel immer noch im Hintergrund.
Ja, und da ging es ja auch vor allen Dingen um den Jungen, ne? Ja. Also da ging es ja gar nicht mehr so doll um ihn.
Nee, das ist auch erledigt, oder nicht?
Nee, er hat ja tatsächlich noch Rechtsmittel, um gegen das Urteil anzugehen. Und das ist tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, die der Junge noch hat, freizukommen. Denn wenn sein Urteil gekippt wird, weil das ja so auf dem basiert, dass er verurteilt wurde,
ja,
dann könnte er noch in Freiheit gelangen. Okay. Aber der Junge hat auf jeden Fall soweit aber sonst seine Rechtsmittel ausgeschöpft.
Oh, heftig, ey.
Total. Ich
weiß nicht, auch, wie viele Jahre dafür schon vergangen sind, ne?
Ja, total.
Das ist ja auch.
So zu DB Cooper?
Sorry.
Ja, nur weil das da ähnlich ist. Was ich nämlich ganz spannend finde, ist, dass das FBI offiziell den Fall jetzt 2016 ad acta gelegt hat und gesagt hat, wir schließen das jetzt. Wir gehen auch davon aus, dass, weil er ja in seinen Mit-40ern beschrieben wurde, dass er jetzt in seinen 90ern sein müsste, wenn er dann überhaupt noch lebt. Und was ich ganz spannend finde auch an dem Fall ist, dadurch, dass er ja nicht geklärt ist, diese Flugzeugentführung wäre eigentlich nach 5 Jahren verjährt gewesen. Mhm. Weil man das bei DB Cooper aber zu dem Zeitpunkt nicht wollte, hat man das auf eine andere Anklageebene erhoben, deren Namen ich leider vergessen habe. Und ich habe es mir leider auch nicht aufgeschrieben.
Vielleicht irgendwas so in Richtung von wegen Gefahr für Leib und Leben oder so.
Ja, auf jeden Fall war es eine Anklage, die nicht verjährt. So, also selbst wenn man ihn nach 40 Jahren noch gefunden hätte, hätte man ihn für diese Flugzeugentführung anklagen können.
Ah, aber das wäre eigentlich relativ clever, ne?
Genau. Und aber im Zuge dessen, als das FBI jetzt 2016 den Fall geschlossen hat, haben die auch alle Akten bis 92 inklusive online gestellt.
Oh.
Und es gibt unfassbar viele Leute in den USA, die sich halt privat jetzt damit auseinandersetzen. Ja. Seit 2018 gibt es auch jährlich eine CooperCon, also eine Convention, wo sich die Leute treffen.
Wo sich die Leute direkt nebenan vor Comic-Con.
Genau, um sich über diesen Fall zu unterhalten. Und ich habe das mal gegoogelt jetzt gestern, nochmal in der Vorbereitung. Und die touren auch durch verschiedene Städte. Nächstes Jahr sind die irgendwie in Las Vegas, in Boston. Die sind halt immer in Seattle, ist ja klar.
Ja.
Ja, und eigentlich, da stammt es halt auch her, 2018 kam die erste CooperCon in Seattle stattgefunden.
Also Internetleute sind so lustig.
Und da wird halt auch Bier gemacht und so und unfassbar viel Merchandise verkauft.
Ich wünsche mir so ein bisschen, dass der Ursprungs-Cooper, dass der noch lebt und das mitbekommt.
Ich würde es auch ein bisschen
lustig finden. Ich fände es so lustig, wenn er sich feiern könnte, dass das passiert gerade.
Ja. Ist auch wirklich so. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall, der eine Tatverdächtige, von dem ich hier gerade geredet habe, war Richard McCoy. Der hat nämlich am 7. April 72 ein Flugzeug in gleicher Manier entführt. Der hat aber 500.000 US-Dollar verlangt. Auch 4 Fallschirme. Es war auch wieder eine Boeing 727. Und er hatte auch einen handgeschriebenen Zettel, den man dann später im Flugzeug gefunden hat. Und an der Handschrift konnte man ihn dann identifizieren. Ah. Was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass McCoy tatsächlich ein erfahrener
Mechaniker?
Nee, Hobbypilot und Fallschirmspringer war, weil er eigentlich mal die Ambition hatte, zum FBI und zur CIA zu gehen und dann geunkt hat, oh, ich zeig euch jetzt mal, wie leicht das ist, ein Flugzeug zu entführen.
Oh.
Und dann, weil er freiwillig auch bei den Fallschirmspringern mitgeholfen hat, tatsächlich, bevor er nach 3 Tagen selber verhaftet wurde, die ersten 3 Tage mitgesucht hat nach sich selbst.
Nein,
ja.
Ist ja witzig. Ist das denn da auch genauso durchgegangen? Also es ist auch genauso gewesen, mehr oder weniger, dass das Geld dann gestellt wurde und dann wollte er irgendwo hinfliegen und dann ist er aber rausgehüpft, oder?
Ja, genau. Nach einer Zwischenlandung in Denver wurde das Geld genommen. Er hat es dann mit der Heckklappe, die 272, genau das gleiche
Modell genommen. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Cooper Catch.
Nee.
Hedge.
Das war ja auch erst ein halbes Jahr später.
Okay, ja.
So. Also man hat sich tatsächlich auch erst in den 70er Jahren darüber gemacht, Gedanken darüber gemacht halt um Security, ja, weil diese ganzen Flugzeugentführungen so viel wurden. Weil
das alle 6 Wochen dann geschah.
Ja, ja, so. Also das war häufig, sehr, sehr häufig. Also mehrere Flugzeugentführungen pro Jahr, was ja total absurd ist, wenn man sich das mal überlegt.
Ja.
Genau, und tatsächlich ist es so, dass bei ihm dann die Lösegeldsumme gefunden wurde, bis auf genau $30. Die hatte er zwischendurch mal zum Tanken verwendet, aber ansonsten hat man das ganze Geld bei ihm gefunden. Man hat den Fallschirmspringeranzug, den er anhatte, gefunden. Trotzdem hat er auf unschuldig plädiert.
Oh, kann man ja versuchen.
Ne? Ist dann aber verurteilt worden und ist dann, Prison Break, aus dem Gefängnis ausgebrochen, weil Komplizen von ihm einen Müllwagen gestohlen haben, den sie gegen das Gate gedonnert haben, sodass er dann, wie soll ich das denn beschreiben? Also er ist halt dadurch geflohen und die Komplizen haben ihm aber auch, nennt man das denn, wenn man auf Leute schießt, Schützenhilfe?
Also sie haben quasi die abgelenkt oder quasi in Schach gehalten, die Leute.
Genau, und
sie
haben ihn auf jeden Fall in Schach gehalten, damit er dann fliehen konnte.
Ja.
Und das
wie heißt ging, das denn? Deckung geben.
Ja, Deckung geben.
Deckung geben.
Ich war die ganze Zeit beim Cover, weißt du?
Ja, genau. Ja, ja. Genau.
Genau, die haben ihm halt Deckung gegeben, ne? So, und allerdings ist die Flucht nicht so richtig geglückt, muss man sagen. Denn nach 3 Monaten hat ihn das FBI wieder dingfest gemacht. Und es kam dann bei der Verhaftung auch zu einem Schusswechsel, bei dem er dann verstorben ist.
Oh.
Angeblich.
Ja. Aber wusstest du, dass aus dem Gefängnis ausbrechen in Deutschland an sich nicht illegal ist, also verboten ist?
Ach ey?
Das, was aber verboten ist, ist Beschädigung von Staatseigentum. Und das passiert ja, wenn du ausbrichst.
Ja.
Du machst ja was kaputt.
Ja.
Und dadurch kann ich dich dann quasi wieder
dingfest
machen. Habe ich mal gelesen irgendwo.
Ach, das ist ja witzig.
Ja. Also er ist angeblich gestorben, heißt es ist nicht klar. Der Körper wurde nie gefunden, er wurde nicht begraben.
Ja, also in der FBI-Akte steht es ja drin, aber Verschwörungstheoretiker sagen natürlich nein.
Ja, das FBI lügt aber auch ständig.
Genau, so deswegen.
Es war doch jetzt auch mit den Aliens, dass die das zugeben mussten, dass da was war. Nachdem sie 2 Monate vorher gesagt haben, dass da nichts ist. Mehr Details weiß ich leider nicht. Also da überlasse ich dir gerne wieder die Recherche.
Okay.
Als kleiner
Tipp. Ich werde mich damit auseinandersetzen.
Aber das ist so der Punkt, von wegen, habt ihr da gelogen? Der zweite Tatverdächtige.
Ist Dwayne Webber.
Dwayne.
Der auf seinem Totenbett seiner Frau gestanden haben soll.
Ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ich bin Dan Cooper.
Ja, das hat er zu ihr gesagt. Und dann dachte sie sich so.
Und sie sitzt da, Dan Cooper, wer ist Dan Cooper? Ach, DB Cooper.
Ja, genau. Ja, und dann hat sie aber angefangen, drüber nachzudenken und dachte sich so, oh, vielleicht hat er recht. Denn Dwayne Webber hat im Zweiten Weltkrieg in der Armee gedient und hat in der Nähe des Flughafens in Portland gearbeitet und kannte sich ebenfalls mit Flugtechnik aus und mit Fallschirm abspringen und so, Fallschirmspringen. Genau, und angeblich sei er mal eines Nachts aufgewacht aus dem Schlaf und hätte wohl einen Albtraum gehabt und rief dann, oh nein, ich habe Fingerabdrücke auf der Hecktreppe hinterlassen. Und sie hätte auch mal ein altes Flugticket mit dem Kürzel für den Seattle-Tacoma Airport in einer Jackentasche von ihm gefunden. Außerdem hätten die beiden mal einen Urlaub in Seattle verbracht, in der Nähe des Washougal-Columbia Rivers, an dem Küstenabschnitt, wo auch später das Geld gefunden wurde.
War das eventuell 78?
Ja, tatsächlich war das 2 Jahre vorher.
Nein!
Ja. So, und all das hat sie dann jetzt mitgeteilt und die Fahndungsbilder, wenn man die drüberlegt, ist tatsächlich so, dass Dwayne Webber die größte Ähnlichkeit mit dem Fahndungsbild hat.
Mhm.
Und von der Altersklasse würde es ja auch passen, weil er ja in seinen 40ern gewesen sein soll. Ja, leider muss man allerdings sagen, dass die DNA-Spuren, die man auf der Krawatte gefunden hat, ihn ausschließen. Hier ist der Catch. Man weiß aber nicht so genau, ob die Krawatte tatsächlich von ihm stammt, weil niemand beobachtet hat, wie er die Krawatte abgenommen haben soll.
Das war vielleicht irgendein anderer Passagier, der seine Clip-On-Krawatte vergessen hat.
Richtig.
Oder ihm war die peinlich.
Ja.
So, er musste gerade seine Schwiegereltern kennenlernen und dann so, oh nee, die Clip-On ist auch ein bisschen blöd.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so im Vergleich, ne, so wie er ja beschrieben wurde, ne, mit seinen Schuhslippern da und so ein grauer Anzug und dann hat er da so eine Clip-On-Krawatte.
Angeblich.
Ja. Angeblich. Mit einem Pelmut-Anhänger.
Vor allen Dingen, außerdem und überhaupt, hast du Air Force One gesehen?
Nein.
Der ist ein Film mit Harrison Ford. Fällt mir ein, in der einen Szene wird die Heckklappe von der Air Force One geöffnet und die stehen halt da und unterhalten sich. Also es wird halt gekämpft oder es wird halt auch ein bisschen Action gemacht und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du da stehst und die Heckklappe ist offen und das Ding fliegt, dann ist es ganz schön windig. So, dass du teilweise fast rausgesaugt wirst. Und wenn er dann da steht und die Clip um die Krawatte wegschmeißt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man die im Flugzeug findet. Ich glaube, die wäre rausgeflogen.
Ja, die Frage ist ja, zu welchem Zeitpunkt er die dann auch entfernt hat. Ne?
Richtig, genau. Also an welcher Stelle, erstmal, warum muss er die abmachen? Hat das Flattern ihn gestört? Und das andere ist, ich glaube, wenn er diese Klappe aufmacht, wenn die halt so nutzbar ist, wie das erzählt wurde, dann wird diese Krawatte nicht irgendwo da zwischen den Sitzen liegen. Oh. Ich glaube, die wäre damit rausgesogen worden.
Ja.
Weil der Druck auch gleich auch irgendwie stattfindet. Und so weiter und so fort. Etc. pp. Also deswegen würde ich an der Stelle sagen, die DNA-Geschichte ist nicht stichhaltig, meines Erachtens.
Ich finde das auch schwierig. Jetzt ist es auch so, dass diese Krawatte, die wird auch so ein bisschen so Dreh- und Angelpunkt gerade dieser privaten Fahndung, muss man fast sagen. Weil jetzt Experten vor ein paar Jahren nachgewiesen haben, dass da so Partikel auf der, also so ein industrielles reines Titanium zum Beispiel gefunden wurde, die zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich ausschließlich in der Flugzeugherstellungsindustrie benutzt wurden, sodass man davon ausgeht, dass er wahrscheinlich für die Boeing irgendwie gearbeitet hat und Flugzeuge zusammengebaut hat und deswegen sich so gut mit der 272 auskannte. Mhm. Und dann irgendwie die Idee hatte, aus Grund von finanziellen Nöten, man weiß es nicht so genau, weil man im Prinzip kennt man von dieser Geschichte ja nur das, was am 24. November 71 passiert ist zwischen 16.35 Uhr und 20.13 Uhr, bevor er abgesprungen ist. Also es gibt ja nur diese 4 Stunden eigentlich.
Ja.
Und dieses eine Bündel, was 1980 gefunden wurde. Genau, so. Deswegen, also hängt man sich jetzt trotzdem wieder an dieser Krawatte auf. Und ja. Wenn man das jetzt aber so nimmt, dann müsste man jetzt Dwayne Webber ausschließen. Andersrum finde ich, also gut, es sind natürlich auch viele Indizien, das ist dann die Frage auch, was die Frau sich da am Ende zusammengesponnen hat.
Ja,
hat, ne? Aber mit diesem Urlaub, weißt du, das schon? Und sie meinte auch, er hätte länger an diesem Strand gestanden.
Ja, okay, das weißt du halt alles nicht, ne? Und, ja. Und ich meine, wenn jemand aus dem Albtraum aufwacht und dann irgendwas jault. Ich habe vorletzte Nacht habe ich vom Weltuntergang geträumt und das ist auch nicht passiert. Also
noch nicht. Da bin ich dir sehr dankbar.
Ja, gern geschehen.
Ja.
Ich glaube, ich hatte da keinen Einfluss drauf, aber ich habe halt super.
Du deine prophetischen Träume.
Ja, ich habe super intensiv halt geträumt. Das war jetzt vor kurzem mal wieder Vollmond.
Ah. Anyway.
Anyway, der ist ausgeschlossen aufgrund von DNA-Spuren.
Richtig. So, jetzt gibt es noch Kenneth Christensen, der 94 verstorben ist, aber sein Bruder bei einer Dokumentation über D.B. Cooper gedacht hat,
wait a minute.
Das könnte auf meinen Bruder passen. Denn auch dieser war im Zweiten Weltkrieg in der Armee aktiv, wurde als Fallschirmjäger ausgebildet und hat später als Pörser, welches... Ich muss es nachgucken,
ja.
Weil es mir gar nichts sagt aus dem Deutschen, der ranghöchste Flugbegleiter ist.
Ah, ein Purser.
Der Purser. Also es kommt tatsächlich aus dem Englischen von Purse.
Aha.
Aber dass man das nicht anders übersetzt hat. Kannst du so eingeben, findest du so.
Okay.
Ranghöchster Flugbegleiter.
Na denn.
Oder Flugbegleiterin. Und in der Northwest Airlines gearbeitet hat. Und er könnte sich daran erinnern, dass in seinem Nachlass auf einem Bankkonto 200.000 US-Dollar gewesen wären.
Die können von nirgendwo anders herkommen.
Deren Banknoten, er hatte ein Bankkonto und einen Aktenordner, wo Zeitungsausschnitte des Falls waren. Also auf dem Bankkonto war das Geld. Und in dem Aktenordner waren Zeitungsausschnitte drin, die Entführung dokumentiert haben.
Aber
weil das natürlich lange durch die Presse ging.
Das Bankkonto hatte 200.000 Dollar?
Ja.
Das kann ja nicht sein, weil 6.000 wurden doch in dem See gefunden.
Ja.
Nicht im See, in dem Fluss.
Ja, man muss dazu sagen, es passte weder Augenfarbe, noch Turn, noch Größe, noch Gewicht, noch das Haar.
Noch so, Menge des Geldes.
Er als Tatverdächtiger vom FBI
da
auch ausgeschlossen
war
wurde.
War doch bestimmt jemand, der gedacht hat, Presse, Interviews bringen Geld.
Ja, ist so, ne? Mhm. Also gerade in den USA.
Genau. Da hat jemand gedacht, ich brauche vielleicht ein bisschen Kohle.
Genau. So, jetzt gibt es, weil wir ja gerade eben schon von Netflix-Dokumentationen sprachen.
Also es waren jetzt 3.
Auch zu D.B. Cooper eine Netflix-Dokumentation.
Natürlich.
Die sich vor allen Dingen mit den Casebreakers auseinandersetzt. Und zwar sind die Casebreakers eine private Zusammenkunft von Leuten, die halt alte Fälle investigativ untersuchen. Um den Dokumentarfilmer Tom Colbert, der steht tatsächlich auch relativ im Fokus dieser Netflix-Dokumentation, der eine Hypothese hat, dass alle anderen Tatverdächtigen es nicht sein könnten, sondern denjenigen, den er ermittelt hat, und zwar ist das Bob Rackshaw. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zu diesem zu diesem Bias, von dem wir gerade sprachen, ne? Ja. Die haben sich irgendwann so festgesetzt auf diesen Bob Bradshaw, obwohl der, also das Ding ist bei dem, das finde ich eigentlich ganz spannend, auch in der Dokumentation, da wird halt angesprochen, bist du D.B. Cooper? Und dann sagt er so, also er sagt nie, dass das nicht ist, aber okay, aus dem, wie er sich benimmt und auch auf das Alter, also er hätte zum Zeitpunkt der Entführung war der 28 und halt nicht in den 40ern. Und ich finde, das ist tatsächlich eine Beschreibung so altersmäßig, dass die könnte vielleicht noch hinhauen mit den Augenzeugen, weil die waren sich alle recht einig, dass sie in den 40ern waren.
Naja, aber es gibt auch Leute, die sehen mit 28 schon echt alt aus.
Ja. Naja, auf jeden Fall haben die sich sehr auf den versteift. Und der gemutmaßt wird allerdings an der Stelle, dass der einfach die Aufmerksamkeit hat, sehr genossen hat,
ja, ja,
sein zu können, so, ohne so, es vielleicht tatsächlich zu sein.
Ja, das ist so dieses, ich weiß nicht, wer D.B. Cooper ist. Zwinker, zwinker.
Ja, genau so. Und dann haben die halt immer versucht, Beweise zu finden, ne? Dann haben die ihn da irgendwie verortet und dann soll er sich da ausgekannt haben und so. Also das war echt ein bisschen irre, weil du denkst so, im Prinzip von denen, also dann hat die auch so einen Brief von dem dekodiert, muss ich echt drüber lachen, wo denn drinne stand, also wo man mit so einem Zahlencode seinen Namen, Lieutenant Bob Bradshaw, rauslesen konnte. Und dann meinte einer derjenigen, die das halt angezweifelt hat, so, ja, mit dem gleichen Zahlencode kann ich auch draus machen, ich bin SpongeBob SquarePants, also.
Ja, ja, das ist hier I'm Lord Voldemort.
Ja, ja, genau.
Weil es ist so Tom Marvolo Riddle. Ja. Was sind das für Namen? Das, na, daraus kannst du I am Lord Voldemort machen.
Genau. Also das war schon ein bisschen witzig. Und die haben, also die Beweise, die sie einem vorlegen, wenn sie einem das erzählen, wirken total stichhaltig. Bevor man dann anfängt, drüber nachzudenken, okay, dass die Beweise aber tatsächlich eigentlich auch nur das bestätigen, was sie von vornherein annehmen.
Das ist doch genau dasselbe, was wir auch hatten bei der 11. September-Geschichten.
Ja.
Wo bei diese ganzen Verschwörungstheorien oder diese ganzen Theorien, die dahinter stecken, die nicht auf einen Angriff hindeuten von einer Terrororganisation, eigentlich nur da sind, um zu bestätigen, was die vermuten. Und sobald du darüber hinausgehst, stellst du fest, das bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen.
Ja.
Ja. Das ist, also ich glaube, das ist so ein Staple von Verschwörungstheorien.
Ja, auf jeden Fall gehen die davon aus, dass der Fall auf jeden Fall geklärt ist, dass der das sein muss, und dass das FBI auch deswegen nur den Fall für abgeschlossen erklärt hat, weil die das eigentlich rausgefunden haben, aber jetzt ein Cover-up machen wollen und nicht, das soll jetzt nicht rauskommen, weil der angeblich auch für die CIA gearbeitet haben soll und der hat halt so ein Geheimagentenwissen, dass die dann Angst hatten, also mittlerweile ist er verstorben, dass das alles preisgibt und so, und deswegen machen sie so ein Cover-up und wollen nicht, dass das rauskommt, dass er das ist.
Oh ja, das ist auch ein Klassiker.
Ja, das Schönste war, als dann einer im Interview saß und so, ja, jetzt mal ernsthaft, warum sollten die sich die Mühe machen, diesen D.B. Cooper-Fall mit einem Cover-up zu verheimlichen? Was interessiert die denn noch nach einem Hijacking aus den 70er Jahren?
Ja, nicht nur das, dass du sagst von wegen, warum haben die das überhaupt bis 2016 offen gelassen, den Fall, wenn sie sagen, okay, wir wollen nicht, dass da nochmal weiter untersucht wird, dann schließen wir den Fall jetzt offiziell. So, oder warum haben die überhaupt die Anklage so formuliert, dass man das noch offen halten kann?
Ja.
Das musste ja alles dann nicht sein.
Ja.
Wenn es auf dem Cover-Up hinauslaufen soll.
Ja.
Lupit.
Ich weiß, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also ich finde die eigentlich total spannend gemacht und es wirkt auch so plausibel.
Ich liebe Dokus.
Sodass man sich denken könnte so, oh, der könnte das schon sein, aber eigentlich auch irgendwie nicht.
Ja, ja, genau. Aber das ist perfekt gemacht. Das
ja.
ist so gut gemacht, das Fernsehen.
Ja, ja, total. Es war wirklich highly entertaining. Kann ich nur empfehlen, die Serie. Genau. Auf jeden Fall haben die da auch die Hypothese, die ich am charmantesten finde, vorgestellt.
Okay.
Zwei gibt es jetzt nämlich noch an der Stelle. Und zwar, dass der Entführer einfach ein Kanadier gewesen ist.
Die Kanadier.
Deswegen auch diese komische Formulierung mit $200 in US-Währung.
Weil er Sorge hatte, dass er das kanadische Dollar
kriegt. Genau, also um das nochmal deutlich zu machen, das ist halt, ne, also mal ganz ehrlich, der sitzt in einem amerikanischen Flugzeug, entführt einen, also ist auch einfach, warum sollte der kanadische Dollar kriegen? Also die Formulierung ist schon ein bisschen komisch.
Naja,
warum?
Aber kann ja, weißt du, so, ich möchte gerne 200.000 und dann bringt dir jemand Monopoly-Geld oder so. Du hast 200.000 gesagt, also rein theoretisch finde ich das schon nachvollziehbar.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne $200.000, da gehst du doch auch nicht davon aus, dass sie dir damit Australian Dollar um die Ecke kommen.
Ja, aber vielleicht hat das schon mal jemand gemacht. So irgendein Führer, wo die gesagt haben, ja, du hast nicht gesagt, welche Dollar.
Das finde ich ein bisschen witzig.
Das finde ich auch sehr lustig. Und er sitzt dann, ah, Mist, habt ihr mich gefoppt? Ja, gut, okay, das könnte darauf hindeuten, ja.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, und das deswegen finde ich das eigentlich ganz charmant, in Belgien und Kanada gibt es eine Comicserie, die gab es von 54 bis 1992, meine ich, unter dem Namen Dan Cooper. Dan Cooper war ein kanadischer Militär, der als Fallschirmspringer gearbeitet hat. Und es gibt diverse Fälle, wo er aus Heckklappen von Flugzeugen springt. Er hat natürlich nie eins entführt, ist klar. Aber der Autor, es ist übrigens in der Zeitschrift Tintin von Tim und Struppi auch. Ja. Also das war so die gleiche Kategorie. Und weil gerade in Französisch-Kanada oder in Kanada und Belgien das so beliebt war, dieser Comic, sind ganz, ganz viele in der Zeit, in 50er, 60er Jahren, ins Militär eingestiegen. Und weil die dem so dankbar waren, die Kanadier, dem Autor, dafür, dass sie kein Nachwuchsproblem hatten, hat er quasi uneingeschränkten Zugang zur Militärbasis gekriegt und hat dieses Wissen natürlich auch immer in seinen Comics dann benutzt. Genau, er durfte sich die Flugzeuge abfotografieren, das war alles kein Problem. In den 70er Jahren war es dann aber so, dass das kanadische Militär nicht mehr so benötigt wurde und man Ende der 60er angefangen hat, Stellen abzubauen.
Ja.
So, und deswegen ist die Vermutung, dass es vielleicht ein Kanadier sein könnte, der diesen Comic kennt, weil der so beliebt war und den militärischen Hintergrund hatte und so frustriert war dessen, dass er entlassen wurde.
Geldprobleme hatte,
dass er deswegen diese Entführung begangen hat.
Oh.
Die mag ich persönlich am liebsten.
Die mag ich auch ganz gerne. Das ist, weil da so ein paar Dinge einfach miteinander verknüpft werden. Vielleicht vorher ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirkten.
Ja.
Also da ist ja ein bisschen kausal. Man sucht ja immer nach kausalen Zusammenhängen.
Ja, das haben die ja in der Dokumentation auch gemacht.
Genau.
Ne? Weil die letzte Hypothese ist natürlich, dass er den Flugzeugabsprung nicht überlebt hat.
Oh.
So, und man ihn einfach in den Wäldern weil das so ein großes Gebiet ist, einfach nicht mehr wiedergefunden hat.
Ja, aber 9 Jahre später dann das Geld.
Ja, wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich dann aus der Tasche gefallen und ist dann den Flugfluss runter, wenn er tatsächlich...
Ja, aber es muss ja irgendwie dann, also 9 Jahre Papier muss verwittert sein, wenn das in der Natur rumliegt.
Ja, aber jetzt stell mal vor, das ist einfach, er hängt da in den Bäumen über dem Washougal River und dann wird einfach das Material marode, marode, marode und dann fällt einfach 78 ein Geldbündel in den Washougal River und wird dann an den Strand angespült.
In was für einer Tasche hat er denn die 200.000 gekriegt?
Einfach in so einer ganz normalen Stofftasche.
Ja, okay, und dann würde ich nämlich auch sagen, das wird den Witterungen von Washington State nicht standhalten.
Ja,
so. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass diese 9 Jahre lang das Geld da irgendwo rumhängen könnte oder rumliegen könnte, ohne dass es verwitterter wäre, als es jetzt war.
Ja, das ist auf jeden Fall ist und bleibt es echt weird. Ja. Aber ich mag halt, das mit dem Comic finde ich irgendwie charmant.
Ja, das finde ich auch sehr charmant. Wie gesagt, ich wünsche mir ein bisschen, dass der noch lebt und sich den Hype noch ein bisschen angucken kann. Obwohl, wenn er halt wirklich in seinen 40ern war, dann ist er jetzt schon sehr alt.
Aber 95 könnte trotzdem sein.
Ja, wenn er das Geld genutzt hat und gut angelegt hat und gute Krankenversicherung in Amerika hat. Oder er ist zurück nach Kanada gegangen und lacht sich da ins Fäustchen.
Wobei, was ich faszinierend finde, ist, man kennt ja die Seriennummern der Geldscheine, ne? Und die sind nie wieder aufgetaucht. Also er hat das Geld eigentlich nicht benutzt.
Oh, meinst du, dass das tatsächlich immer irgendwo die Nummern eingescannt werden beim Bezahlen?
Also tatsächlich ist es so, dass in den FBI-Akten, die jetzt veröffentlicht wurden, die man ja im Internet finden kann, die Seriennummer aller Geldscheine drauf sind.
Ja, aber es wird doch...
Gebeten wird, wenn man merkt, dass man so eine 20-Dollar-Note davon in der Hand hat, dass man sich nochmal bei der Polizei meldet.
Ja, aber ist es nicht auch, hier in Deutschland ist es ja auch so, dass du erst ab einem 50-Euro-Schein wird überprüft, ob der echt ist. Und ich frage mich, dass er auch deswegen ausgerechnet 20-Dollar-Scheine verlangt hat, weil die gehen einfach so über die Ladentheke, ohne dass man da drauf achtet,
ja,
was man da in der Hand hat. Bei so einem größeren Schein sind die Verkäufer vielleicht ein bisschen achtsamer, aber bei so 20 Dollar, die gehen über die Ladentheke und keiner denkt dran, da mal auf die Seriennummer zu gucken.
Aber es waren ja sehr, sehr viele Scheine, ne?
Mhm.
In 50 Jahren das nie jemandem aufgefallen ist.
Vielleicht liegt das Geld auch noch irgendwo bei seinen Nachkommen irgendwie auf dem Dachboden oder so, hat das irgendwo verstaut und nur wenn jetzt jemand mal gucken würde, würde man das Geld vielleicht finden.
Also bei Prison Break damals in der Serie haben die dann die Hypothese gemacht, dass das irgendwo in Utah verbuddelt hat und die erste Hälfte der zweiten Staffel geht nämlich darum, dass sie das Geld dann haben wollen.
Ja, es kann sein, dass das ist, wo ich dann ein bisschen abgeturnt war.
Ja. aber also die haben tatsächlich die Hypothese, dass er einfach verbuddelt ist und sich dann... Ach so, genau, das war nämlich auch noch die Geschichte. Das hatte ich vergessen zu erzählen bei Dwayne Webber, dass der eine alte Knieverletzung hatte, die von einem Fallschirmsprung sein könnte.
Ah, okay, ja, dass er da merkwürdig gelandet ist.
Genau.
Im Gebüsch. Das, also jetzt mit dem Geld, wenn Da kommt es drauf an, wie groß seine finanziellen Probleme gewesen wären. Weil wenn er große finanzielle Schwierigkeiten gehabt hätte, dann kann ich mir vorstellen, dass er relativ schnell das Geld ausgegeben hätte und dann wäre es aufgefallen, eventuell mit den Seriennummern. Wenn er aber allein einfach nur weil er sauer auf die war, das Ganze organisiert hat und dann gesagt hat, von wegen, ich mach das jetzt und dann habe ich schon ein bisschen was in der Hinterhand, dann kann ich mir vorstellen, dass das Geld immer so mal so hier und dort mal bei einem Einkauf mit rausgeflossen ist. Und vielleicht so der ein oder andere jetzt in dem Laufe der Jahre mal auf seine Scheine gucken könnte und feststellt so, oh, whoops, das ist ja einer von denen. So, das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ich find das auch plausibel.
Ja, aber das ist die Kanada-These, finde ich, am nachvollziehbarsten und dementsprechend würde ich mich dafür am ehesten entscheiden.
Ja, weil im Prinzip auch eigentlich alle Tatverdächtigen, die ich jetzt gerade so vorgestellt habe, ausgeschlossen wurden auch vom FBI, ne?
Ja, wie gesagt, bei dem einen halt aufgrund der Clip-on-Krawatte.
Ja.
Da bin ich ein bisschen wonky.
Ja, finde ich auch, aber da ist auch die Frage, ne, ob die Frau sich die Geschichte nicht am Ende schön geredet hat.
Ja, das kann natürlich sein. Ich meine, das ist auch immer so der Gedanke, den man selber hat oder den man hat bei, von wegen, warum solltest du auf dem Totenbett sowas jetzt sagen?
Ja.
Wenn das nicht stimmt.
Und auch, dass er tatsächlich Dan Cooper gesagt haben soll und nicht, ich bin DB Cooper.
Ja.
Also
ja,
natürlich ist das bekannt, dass der Dan Cooper heißt, aber im Sprachgebrauch halt nicht. Das ist halt der DB Cooper Case.
Genau. Und deswegen, also, du liegst auf deinem Sterbebett, warum sollte dir ausgerechnet das in dem Moment einfallen?
Ja.
Bei all den Dingen, die dir einfallen könnten, von wegen, ich liebe dich oder ich habe da und da Geld verbuddelt oder was weiß ich oder die Vase, die du damals so vermisst hast, die habe ich kaputt gemacht, keine Ahnung. Aber so völlig random zu sagen, ich bin übrigens die Person, wüsste ich nie, warum er das machen würde.
Ja.
Außer, wie gesagt, die Frau hat sich das auch wegen vielleicht Wunsch auf ein bisschen Fame, 15 Minuten Fame, ausgedacht.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall werden auch wir diesen Fall heute nicht lösen können.
Was? Dachte, das machen wir jetzt.
Schade eigentlich, ne?
Lesen wir doch mal bitte alle Akten und gehen zur nächsten CooperCon.
Ja.
Dass das auch noch CooperCon heißt,
ne? Das heißt CooperCon. Ich musste sehr drüber lachen, als ich gesehen habe, im März 24 in Boston.
Oh Gott. Jo.
Ah, naja. Cool. Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein.
Spannend. Vielleicht gucke ich mir noch mal Prison Break an.
Und die DB Cooper Netflix-Dokumentation.
Oh, ja.
Ja.
Danke.
Gerne.
War gut.
Schön.
War spannend.
Sehr gut.
Und dann war es das für heute. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in das neue Jahr 2024.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Achtet darauf, dass eure ganzen Vorsätze nicht zu groß gesteckt sind, zu hoch gesteckt sind.
Genau.
Und wenn ihr sie versucht zu erfüllen, dann viel Erfolg dabei. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Habe ich schon gesagt, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, hast du.
Okay, vergesst nicht, uns gibt es auch immer noch auf Instagram.
Doppelt hält besser.
Richtig.
Vielen Dank fürs Zuhören. War jetzt dreimal.
Aller guten Dinge sind 3.
Und dann bis in 2 Wochen bei
Enigma.